Wie zeichnet sich das denn aus, was Sie da mit der Broschüre benennen als Antifeminismus und Genderkritik? Also auf welche Tendenzen reagieren Sie da mit der Broschüre?
Also das Gender-Bashing oder auch Antifeminismus, das sind Tendenzen, die in den letzten Jahren sowohl in den Medien zugenommen haben. Also es gibt halt vermehrt Artikel, auch durchaus in den Mainstream-Medien, die sich eben kritisch gegen die Gender-Studies oder gegen Gleichstellungsbemühungen wenden oder auch gegen Feminismus. Also das konnte quasi empirisch beobachtet werden. Es gibt aber eben auch in rechtspopulistischen Bewegungen oder Parteien wie der AfD oder der Pegida oder auch in christlich-fundamentalistischen Kreisen einfach verstärkte Anstrengungen gegen staatliche Gleichstellungspolitik, gegen Sexualkunde in der Schule und so weiter vorzugehen. Also es gibt sozusagen ein ganzes Spektrum an Akteuren, AkteurInnen, die eben verstärkt mobilisiert haben, die besorgten Eltern gegen den Sexualkundeunterricht oder gegen die Ehe für alle. Also so gibt es einfach eine Tendenz, die eben von sehr verschiedenen AkteurInnen ausgeht. Und das Interessante ist, dass das Gender-Bashing eigentlich zu einer Art Dach geworden ist. Also das ist so unsere Beobachtung, unter dem sich auch extrem verschiedene und teils auch widersprüchliche AkteurInnen dann eben zusammenfinden. Also das ist so eine Art gemeinsamer Nenner oder ein gemeinsames Ticket, auf das man sich eben dann so einigt. Und wie das eben oft bei den klassischen Feindbildkonstruktionen verläuft. Also Genderbashing oder Antifeminismus, das sind eigentlich ganz klassische Feindbildkonstruktionen. Und die funktionieren vor allem darüber, dass man zum Beispiel unterstellt, der Feminismus oder Gender wären übermächtige Akteure, die ganz viel Steuergeld verschlingen und in den staatlichen Institutionen sitzen und von oben herab das Volk umerziehen wollen. Also es gibt sehr viele Bilder, die dann aufgerufen werden, wie zum Beispiel das Bild der Gender-Diktatur. Also da wird auch der Diktaturbegriff dann auch völlig beliebig eigentlich eingesetzt. Und das Interessante ist, dass im Zuge von Erstarken völkischer Positionen oder rechtspopulistischer Positionen eben ja auch der Anti-Etatismus sehr stark geworden ist. Und
Können Sie das kurz erklären, Anti-Etatismus?
Ja, also Anti-Etatismus ist ein Phänomen, wo es eigentlich darum geht, dass man sich gegen sämtliche demokratischen Institutionen oder Organisationen richtet und die eben als elitäre Instrumente von irgendeiner vorgestellten Elite suggeriert werden. Also es geht eigentlich darum, eine Unterscheidung zwischen einem natürlichen, unschuldigen Volk und denen da oben zu machen. Also die Institutionen oder die demokratischen Einrichtungen sind eben die da oben, die uns irgendwie was wegnehmen wollen oder uns umerziehen wollen. Und so funktioniert eben Anti-Etatismus, dass man sozusagen das als Feind darstellt. Also das heißt zum Beispiel eben der Sozialstaat oder eben auch Gleichstellungsanstrengungen durch den Staat. Das sind alles böse Kräfte, die uns unser natürliches Leben wegnehmen wollen. Anti-Genderismus eignet sich da halt sehr gut, weil Gender hat sich ja tatsächlich in einigen Institutionen und in Gesetzen oder auch an der Uni als wissenschaftliches Konzept ja tatsächlich etabliert, wenn auch bescheiden, aber es ist sozusagen institutionell etabliert und in diesem Sinne funktioniert es eben sehr gut als Feindbildkonstruktion, also als anti-etatistisches Feindbild funktioniert es sehr gut. Und natürlich nicht nur in Bezug auf völkische Ideen oder Rechtspopulismus, sondern auch neoliberale Argumentationsweisen können da sehr gut andocken, weil ja neoliberale Positionen sehr stark davon ausgehen, dass der Mensch seines eigenen Glückes Schmied ist. Es braucht keine staatliche Regulierung, es braucht keine Gleichstellungsanstrengungen oder Gerechtigkeitsanstrengungen, es braucht keine Umverteilung, sondern das Individuum soll quasi aus sich selbst heraus alles hinkriegen und wenn es irgendwie unterdrückt ist oder keinen beruflichen Erfolg hat, ist es selbst schuld. Also auch dem Neoliberalismus passt Antigenderismus ganz gut, weil es eben ein Einfallstor für eine Argumentation ist, die sämtliche gesellschaftliche Verantwortung oder staatliche Verantwortung im Prinzip delegitimiert.
Welches Konzept steckt nun hinter der Broschüre? Also inwiefern greift diese Broschüre solche Tendenzen jetzt auf und positioniert sich dazu?
Ja, also es geht eigentlich darum, aufzuklären, weil eben Gender oder Feminismus oftmals so als in irgendwelchen politischen oder medialen Rhetoriken eben so verwendet wird und irgendwie als Feind konstruiert wird. Und es geht eigentlich darüber aufzuklären, was dahinter steckt. Das ist eigentlich die Idee und erreicht werden sollen auf jeden Fall Leute, die jetzt nicht schon antifeministisch denken oder grundsätzlich irgendwie was gegen Gleichstellung oder Gleichberechtigung haben, weil ich, also leider sind solche Positionen meistens schon so festgefahren, dass man sie in dem Sinne auch nicht mehr das Ruder nicht mehr rumreißen kann, sondern es geht eigentlich darum, Leute zu erreichen, die vielleicht selber jetzt beruflich oder durch ihr Umfeld nicht so oft mit solchen Fragen sich beschäftigen, also vielleicht uninformiert sind, aber trotzdem im Prinzip offen, also nichts explizit gegen Homosexualität haben oder nichts explizit gegen Gleichstellung von Frauen oder gegen Abtreibung oder sowas haben. Also diese Leute quasi zu erreichen und zu erklären, ja, guck mal, diese Anti-Gender-Positionen, die reichen sehr weit. Da werden ganz grundlegende demokratische Errungenschaften auch in Frage gestellt mit diesen Anti-Gender-Positionen. Also weil eben sie sich so stark gegen auch demokratische Errungenschaften wie zum Beispiel das völkerrechtlich verankerte Diskriminierungsverbot und so weiter, all das soll ja aufgeweicht werden mit diesem Anti-Genderismus. Und das soll eben klar gemacht werden.
Also Sie positionieren sich ja da zu bestimmten Vorurteilen und kritischen Punkten, die da aus dem Antifeminismus kommen und den genderkritischen Diskursen. Wie sind Sie denn zu diesen Aspekten gelangt? Wie ist denn da die Auswahl passiert?
Also ich habe das in mehreren Artikeln und auch für Vorträge habe ich das systematisch wissenschaftlich untersucht. Also ich habe mir halt die Medien angeguckt zum einen und geschaut, welche Argumentationen kommen da am häufigsten vor. Also welche Argumente gegen Feminismus oder Argumente gegen Gleichstellung oder Argumente gegen Gender bzw. Gender Studies werden da am häufigsten mobilisiert. Und das Gleiche habe ich in Bezug auf andere Akteure, also nicht nur Medien, sondern eben auch in Bezug auf Parteiprogramme, also das AfD-Programm, in Bezug auf Äußerungen von konkreten Politikern oder PolitikerInnen, in Bezug auf Publikationen, in Bezug auf verschiedene Initiativen, die es gab in letzter Zeit, habe ich mir das Material halt einfach alles systematisch angeguckt und das dann so herausgefiltert. Was sind so ungefähr die 12 am häufigsten wiederkommenden, also wir sind jetzt mal auf 12 Punkte gekommen, das könnten natürlich noch mehr sein, also das, man muss ja irgendwann auch eine Auswahl treffen. Und das habe ich quasi dann so systematisch halt dann rausdestilliert aus den verschiedenen Erzeugnissen.
Können Sie vielleicht auch ein paar Beispiele nennen? Welche Vorurteile, würden Sie sagen, kommen denn so aus der Mitte der Gesellschaft? Welche sind denn vielleicht so in dieser sogenannten Mitte der Gesellschaft anzutreffen, in Ihrer Ansicht nach?
Also eben das eine hatte ich schon gesagt, dass es so darum geht, zu sagen, es ist so eine Art Umerziehungsprogramm. Wir dürfen nicht mehr so sein, wie wir wollen oder wie wir angeblich von Natur aus sind. Also es gibt so eine ganz starke Rückberufung auf Naturkonzepte auch. Also es gibt eine natürliche Ordnung, das bezieht sich auch auf Geschlecht und die wollen wir auf gar keinen Fall durcheinander bringen und deswegen sind sämtliche Bemühungen, mehr Vielfalt zu ermöglichen oder ja eine pluralistische Gesellschaft, offene Gesellschaft herzustellen, werden dann eben als Bedrohung wahrgenommen und es wird dagegen angekämpft und in diesem Zusammenhang gibt es dann auch schnell die Vorstellung zum Beispiel von der politischen Korrektheit, dass Feministinnen halt irgendwie nur politisch korrekt irgendwas einfordern, was völlig sinnlos ist, wie zum Beispiel Sprachveränderungen. Also warum sollen wir jetzt auch noch andere Geschlechter in unserer Sprache verwenden oder Transgender-Personen fordern geschlechtergerechte Klos und das wird dann sozusagen sehr schnell als totaler Angriff gegen die angebliche Natur diffamiert, wobei das ja eben eigentlich eine ganz normale, ja, demokratische Forderung ist, dass halt verschiedene Minderheiten für ihre Rechte streiten und versuchen, in der Gesellschaft eben auch repräsentiert zu sein, sei es sprachlich oder sei es durch, ja, meinetwegen durch Klos. Also das ist sozusagen eben ein Prozess, der eben darauf basiert, auch auf Gesetzen, die sich unsere demokratischen Gesellschaften eben auch gegeben haben, indem sie sich verpflichten, nicht zu diskriminieren, indem sie sich zu Gleichstellungsgesetzen verpflichtet haben. Also das sind ja alles Dinge, die im Grundgesetz verankert sind. Das ist ja nicht irgendein Spleen oder irgendeine crazy Idee von Frauen oder von Transpersonen oder Homosexuellen, sondern diesen Auftrag hat sich ja auch die Gesellschaft selbst gegeben. Und das wird halt jetzt vehement abgewehrt. Und ich denke, ich halte das eben für sehr gefährlich, weil da eigentlich ein ganz grundlegendes Prinzip abgelehnt wird, nämlich eben der Auftrag, der grundgesetzlich verankerte Auftrag, Gleichstellung und Gleichberechtigung tatsächlich herzustellen. Also da steht ja nicht nur, alle sind gleichgesetzlich und Punkt, das reicht, sondern demokratische Gesellschaften wissen eben oder aufgrund von Erfahrung und weiß man eben, dass es nicht reicht, das einfach formal festzuhalten, sondern es braucht auch Maßnahmen und Anstrengungen, um tatsächliche Gleichstellung herzustellen. Und gegen diese konkrete Umsetzung wird jetzt quasi massiv angegangen. Und das halte ich eben für sehr gefährlich, dass das quasi in Frage gestellt wird. Und ein anderes Vorurteil ist dann natürlich, ja, gegen Feministinnen, sie hassen Männer oder sie wollen Männer diskriminieren, sie wollen nur Frauen bevorteiligen und so weiter. Das sind natürlich dann auch beliebte Vorurteile, die zum Teil eben auch durchaus in der gesellschaftlichen Mitte verankert sind und bei weitem nicht nur in irgendwelchen rechtspopulistischen Strömungen.
Sie hatten vorhin schon so rechtspopulistische Strömungen auch angesprochen, wo auch dann eben antifeministische und genderkritische Aspekte angesprochen werden. Und dann fallen einem ja auch so noch so weitere Strömungen ein, wo aus, also so bestimmte Kreise, wo dann auch solche kritischen Stimmen ganz ähnlich zu hören sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf die katholische Kirche zu sprechen kommt, die ja auch sich sehr vehement gegen die Ehe für alle eingesetzt hat, kann man da generell an Argumentationen irgendwelche Unterscheidungen treffen? Wie unterscheiden sich diese solche Strömungen jetzt, sagen wir mal, von religiös motivierter Hinsicht und auch rechtspopulistischer Hinsicht? Wie unterscheiden sich solche Argumentationsstrukturen, je nachdem, wo sie dann auch herkommen, aus welchen Kreisen?
So wie ich es beobachtet habe, ist das, was aus christlich-fundamentalistischen Kreisen kommt oder eben auch von ultrakatholischen Kreisen, sich sehr stark eben auf Familie bezieht, auf die Rettung der traditionellen Familie. Und da wird eigentlich Gender eben kritisiert, dass Gender quasi alle Familienmodelle für legitim erklärt und dagegen muss halt unbedingt angedockt werden. Also ich denke, die Kirche ist vor allem gegen Vielfalt und sie sieht auch bedroht das Mutterideal. Also oft wird eben auch dann kritisiert, dass sozusagen Weiblichkeit nicht mehr konstitutiv an Mutterschaft geknüpft wird und dass die Kirche auch als großes Problem. Also nicht die Kirche, sondern eben für ultrakatholische oder christlich-fundamentalistische Kräfte ist eben das Konzept von Weiblichkeit ganz klar an Mutterschaft geknüpft. Und dagegen soll auf jeden Fall auch angegangen werden. Also das ist aber ein uralter Diskurs. Also wir hatten das schon Mitte der 90er Jahre, als eben Gender auch auf UN-Ebene in die Gleichstellungskommissionen der UNO eingeführt wurde. Da hat ja der Vatikan auch schon massiv rebelliert. Judith Butler hat darüber sehr ausführlich geschrieben und schon damals wurde Gender als Einfallstor der Homosexuellen kritisiert, die eben quasi das traditionelle Familienmodell und Mütterlichkeit unterwandern wollen. Also das ist auch in dem Sinne nichts Neues. Da gab es immer mal wieder so Wellen und jetzt ist es halt eben wieder verstärkt im Moment. Aber dass die eben gerade christfundamentalistische Kräfte dagegen agieren, das ist in dem Sinn nichts Neues. Nur ist es offensichtlich ja auch so, dass halt mehr Menschen in Deutschland eben auch christfundamentalistisch unterwegs sind aktuell als zum Beispiel noch vor 10 Jahren. Also es gibt ja eine Zunahme an christlich-fundamentalistischen orientierten Menschen. Und insofern wird dann natürlich auch diese ganze Genderkritik wieder aufgerufen.
Und wenn man es jetzt mal dieses sehr konservative, ausgrenzende Familienbild aus dem christlich-fundamentalistischen Bereich da so nimmt und damit so in rechtspopulistische Kreise geht, habe ich so das Gefühl, da rennt man offene Türen ein. Da ist das so ein sehr enges Familienbild ja sicherlich auch ganz willkommen. Gibt es da Unterschiede auch in diesen Argumentationen, wenn man jetzt sich mit so einem Bild mal so in rechtspopulistischen Kreisen zuwendet?
Also ich denke, dass die rechtspopulistischen Kreise argumentieren oft verstärkt anti-etatistisch. Jetzt als Unterschied, ne? Die Kirchen argumentieren dann gegen LGBTQ-Bewegungen, gegen die Frauenbewegung, gegen Feminismus, gegen Gender und dieses sehr stark anti-etatistische, das ist schon, würde ich sagen, stark rechtspopulistisches Merkmal. Aber inhaltlich gibt es natürlich sehr, sehr viele Überschneidungen. Und teilweise sind ja auch die Akteure die gleichen. Also eine Beatrix von Storch oder andere, Birgit Kelle, ich meine, die haben ja auch, die sind sowohl AfD-orientiert oder in der AfD selbst und haben aber christlich-fundamentalistische Hintergründe. Also das ist ja teilweise, überschneidet sich das. Und da kann man ja auch durchaus eben eine Zunahme von christlich-fundamentalistischen Haltungen, also von Einflusszunahme auf die Politik beobachten. Dadurch eben, dass sozusagen sich hier auch Akteure und Akteurskreise zum Teil überschneiden.
Was vielleicht oft auch bei solchen Projekten dann mit von uns kritisch angesprochen wird, ist ja diese Beobachtung, dass man vielleicht so mit dem, was man gerne kommuniziert, in seinem Umfeld bleibt, in einem Umfeld von Menschen, die sich natürlich gerne mit Genderfragen auseinandersetzen, die das interessiert, die das wichtig finden und die deswegen diese Broschüre auch gerne lesen. Nun ist ja vielleicht auch der Anspruch da, dann über so eine Gruppe hinaus Menschen zu erreichen, die sonst sich eben nicht so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Haben Sie dazu ein Konzept? Ist das etwas, was die Broschüre auch erreichen sollen? Wenn ja, wie?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das auch bei der Umsetzung der Broschüre, also beim Schreiben, haben wir auch ganz klar an Leute gedacht, die eben nicht schon wahnsinnig viel über Gender wissen oder über Feminismus. Also die Broschüre sollte theoretisch, ich weiß nicht, ob wir das geschafft haben, sollte eigentlich so funktionieren, dass eben auch Leute, die wenig Vorwissen haben, verstehen, worum es geht. Also es ist auf jeden Fall für eine Allgemeinheit konzipiert und nicht für Gender-Fachpublikum. Und es gibt ganz auf jeden Fall die Idee, dass diese Broschüre weit über diese sogenannte Bubble hinaus verteilt wird. Und da werden auch ganz viele Exemplare gedruckt. Die werden unter die Leute gebracht. Die werden verteilt auf der Straße und so, zum Beispiel. Es soll aber auch Leute, die eben in Institutionen arbeiten, dort diese Broschüren verteilen und auflegen. Also eigentlich alle, die sozusagen an irgendwelchen Orten arbeiten, wo sich sowas, solche Themen auch stellen oder wo man Leute erreichen kann, sind natürlich dazu aufgerufen, mitzuhelfen und die Broschüre zu bestellen. Die kann man entweder gratis bestellen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Oder man kann sie eben auch gratis downloaden im Internet und das zu verbreiten. Und natürlich über die Gender-Bubble hinaus ist natürlich das erste Ziel, natürlich.